Wir wollen lesen heute Abend im 2. Petrus Kapitel 1, ab Vers 12. Gestern Abend haben wir geredet über, was wir für Leute sein sollen im Hinblick auf das ewige Reich. Ein gottseliges Leben im Hinblick auf unseren Eingang in das ewige Reich. Gott hat uns alles gegeben, was notwendig ist zu einem Leben in Gottseligkeit, zu einem Leben, das Gott gefällt. Man kann so Gottseligkeit irgendwie definieren oder Gottseligkeit. Wärst du selig, wärst du glücklich, wärst du zufrieden, wenn du nur Gott hättest? Das ist Gottseligkeit. Ein Leben nach Gott ausgerichtet. Und ich glaube, wenn wir reden über das ewige Reich, und wie wir später im Brief gelesen haben, von neuer Himmel und neuer Erde, wo Gerechtigkeit wohnt, wenn wir reden von dem Tag Gottes, wo das Endziel der ganzen Schöpfung erreicht ist, wenn wir reden von dem Tag der Ewigkeit und wir einmal uns vorstellen, wie das einmal sein wird. Sogar gewaltiger als das tausendjährige Reich, als wir in den ewigen Zustand treten. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir in dieser Hinsicht noch einmal denken über Gottseligkeit. Wenn Gott alles wäre, das Einzige wäre, was du hättest, wärst du zufrieden. Das ist eine sehr wichtige Frage. Was macht Himmel zum Himmel? Sind es goldene Straßen? Es ist Gold und kostbare Steine? Meine Güte, Gold ist in der himmlischen Stadt nur Asphalt. Die Straßen werden damit asphaltiert. Ist das Gewaltige an Himmel, dass es kein Trauer gibt und kein Mord und die Diebe und die Hunde und die Politiker sind draußen? Nur lustig gemeint. Was ist das Himmlische am Himmel? Wärst du enttäuscht, anzukommen? In einem Himmel mit goldenen Straßen, mit Engelchören, mit wunderbarer Atmosphäre, intellektueller Betätigung, Befriedigung von allen deinen Träumen. Und du kommst an und Gott ist nicht da. Wärst du zufrieden? Das, was Himmel zu Himmel macht, ist die Person, die da wohnt. Und so, wir wollen lernen, auf dieser Erde gottselig zu leben im Hinblick auf das ewige Reich. Und Gott hat uns alles, was notwendig ist, zu diesem Leben gegeben. Es gibt keine Ausrede, keine "Ich kann es nicht". Denn Gott hat uns gegeben alles, was notwendig ist. Sein großzügiger Beitrag, die kostbaren und großen Verheißungen, die er uns in der Erkenntnis seiner selbst, in der Erkenntnis Christi gegeben hat. Er hat uns gerufen durch Herrlichkeit und Tugend und er zieht uns an. Und eben deswegen wollen wir einen großzügigen Beitrag leisten, fleißiges Fortschreiten in einem Leben, das ihm gefällt, in Hinblick auf unseren Eingang in das ewige Reich. Aber eine berechtigte Frage taucht auf. Die Frage nach der Wirklichkeit des ewigen Reiches. Gibt es ein ewiges Reich? Petrus fordert uns auf, mit allem Fleiß auf dieses Ziel zu steuern. Existiert dieses Ziel überhaupt? Oder ist das nur eine schöne Illusion, ein Märchen, ein Lebenssalbe, eine Erfindung religiöser Männer, die uns hilft, irgendwie dieses bittersüße Leben zu ertragen. Petrus erzählt uns von seiner Erfahrung am Heiligen Berg im Hinblick und was das bedeutet, inwiefern das beweist die Existenz des ewigen Reiches. Lesen wir ab Vers 12. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, wiewohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich will mich aber befleißigen, dass ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abschied imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Fabeln folgten, sondern die Augenzeugen seiner Majestät, seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir von Himmel her erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort befestigt, auf welches zu achten ihr wohl tut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Indem ihr dieses zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geiste. Petrus kommt uns hier zu Hilfe in unserer Frage nach der Wirklichkeit des ewigen Reiches. Seine Erfahrung an diesem Berg der Verklärung hat ihn nie losgelassen. Da ist er überzeugt worden von der Realität dieses Reiches. Dort hat er gesehen Gottes Programm für die Errichtung seines Königreiches auf dieser Erde. Wie können wir sicher sein? Ja, wir haben Augenzeugen. Sie haben seine herrliche Größe gesehen, seine Majestät. Nicht nur ein Mann, nicht ein Mensch, der irgendwie vielleicht eine Vision hatte in irgendeinem Trancezustand. Drei Menschen. Und sie waren alle Augenzeugen. Und sie hörten die Stimme Gottes aus der prachtvollen Herrlichkeit. Und sie waren anwesend in Raum und Zeit. Drei Zeugen, Augenzeugen, das Zeugnis des Gehörs und schließlich leibliche Anwesenheit bei der Verklärung unseres Herrn. Und das ist eine Befestigung sozusagen des prophetischen Zeugnis der alttestamentlichen Propheten. Aber inwiefern war das einschneidende Erlebnis der drei Apostel für mein Leben und für dein Leben heute relevant? Inwiefern beweist diese Erfahrung der Verklärung unseres Herrn die Realität, die absolute Sicherheit der Macht und Ankunft unseres Herrn. Oder anders gesagt, das ist ein bisschen poetisch gesagt, das Kommen in Macht, seine Wiederkunft in Macht und in Herrlichkeit. Inwiefern? Wir wollen heute Abend einer der drei Evangeliensberichte anschauen von der Verklärung, Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9 erzählt uns oder zeigt uns Gottes Programm für die Errichtung des messianischen Königreiches. Wie wird Gott das anstellen? Und dieses Programm wird von zwei Blickwinkeln betrachtet. Zuerst einmal von der Perspektive dieser Welt. Und dann das gleiche Thematik wird von einer anderen Seite beleuchtet. Aus der anderen Welt. Denn wisst ihr, Geschwister, es gibt zwei Welten. Nicht nur die sichtbare Welt der Physik und Chemie und Naturwissenschaften von Schwergewicht und von dem starken Kraft und von dem schwachen Kraft und von Elektromagnetismus. Es gibt eine andere Welt. Und sie ist so real wie diese Welt. In unserer ersten Geschichte in Kapitel 9 sendet Jesus die 12. 6 missionarische Teams sind unterwegs. Nicht dieses Mal Jesus tut die Wunder und hat seine Begleitung mit sich. Nein, hier ist das sechsfache Wirken Jesus. Stellt euch vor, sechsmal so viel Wunder passieren. Sechsmal so viel Staub wird aufgewirbelt in Galiläa. Und die Leute werden stutzig. Wir lesen in dem Text, und wir werden diese Verse überblicken, bis wir kommen zu Vers 18. Aber die Leute werden stutzig. Was ist hier los? Ist das Elias? Ist das einer der Propheten? Ist Johannes der Täufer aus den Toten auferstanden? Und das bedeutet Schrecken in dem Herzen eines Herodes? Eines erdengebundenen Menschen? Ein Mensch, der sucht Erfüllung im Leben in dieser Welt. Ja, Propheten sind interessant, wenn du Herodes fragst. Er hat immer wieder Johannes vorführen lassen. Es ist nicht jeden Tag, dass man einen solchen Prediger im Gefängnis hat. Und so hat sich amüsiert, aber nicht nur amüsiert. Das war ein gewaltiger Prediger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herodes Angst hätte vor Simon Petrus zu der Zeit, oder von Thomas oder von Johannes, aber dieser Johannes der Täufer, er hat Gänsehaut hervorgerufen auf diesem fleischlichen, natürlichen König. Als er mit seinen langen Fingern ins Gesicht des Königs deutete und sagte, das, was du tust, ist Sünde und du wirst dafür gerichtet. Und diese Stimmen sind unangenehm. Man kann ihn wiederum ins Gefängnis tun. Und das ist, was steht im englischen Text. Herodes wollte ihn nicht hören, so he shut him up im Gefängnis. Er hat ihn eingesperrt, aber der englische Begriff heißt einfach, he shut him up im Gefängnis. Oh, du kannst einen Menschen so zum Schweigen bringen, aber der Kerl hat so laut geschrien, wahrscheinlich von den Kerkern, dass immer wieder er zu hören war. Aber schließlich kann man sogar die Stimme eines Propheten aus der Welt schaffen, wenn man eine Operation durchführt. Aber auf einmal hört er die Stimme wieder. Und nicht einmal der Tod kann das Gewissen eines Herodes beruhigen. Es ist fast, als ob er Stimmen hört aus einer anderen Welt. Ich habe ihn doch selber töten lassen. Wie kann das sein, Und Herodes in seinem Gewissen ist beunruhigt, wiederum von Johannes dem Täufer, als ob es eine Stimme wäre von einer anderen Welt. Die nächste Geschichte, ab Vers 10, ist die Geschichte der Speisung der 5000. Das ist ein wirkliches Wunder und zugleich ein Gleichnis. Hier war das Volk zunehmend in der Erwartung, dass Jesus sich sein Königreich oder sein Messias sein öffentlich proklamieren würde. Und auf einmal zeigt ihnen Jesus, was passieren wird, wenn die Natur in den Händen des Sohnes des Menschen ist. Jesaja Kapitel 35 ist eine wunderbare Stelle. Die Beschreibung von einem wunderbaren Fest, von dem messianischen Festmahl und was Gott tun wird auf dieser Erde. Es ist ein Festmahl von erlesenen Weinen. Und das Volk in großer Erwartung geht in die Wüste, in der Erwartung, dass es doch etwas besser gibt, als was man erfährt in dieser Welt. Und hier erleben sie mit eigenen Augen, was passiert, wenn die Natur in den Händen des Menschensohnes ist. Was mit den Rohstoffen dieser Welt eines Tages geschehen wird, wenn König Messias auf seinem Thron ist. Und Johannes Evangelium sagt uns, nach der Speisung der 5000, dass die Reaktion des Volkes war, schnell, jetzt errichten wir das Königreich. Sie wollten ihm zwangsmäßig oder zwingen dazu, sein Königreich einzuführen. Sie versuchten ihn zum König zu krönen. Und es ist in dieser, und Lukas hat sein Material so geordnet, dass das Bekenntnis des Petrus gleich nach der Brotvermehrung stattfindet. Und wir finden schon zweimal vorher die Frage nach seiner Identität. Was ist los hier? Ist das Elias? Ist das der Prophet? Ist das Johannes aus den Toten? Und wiederum in Vers 18 die gleiche Frage. Wer ist das? Es geschah, als er allein betete, waren die Jünger bei ihm, und er fragte sie und sprach, wer sagen die Volksmengen, dass ich sei? Sie aber antworteten und sprachen, Johannes der Täufer, andere aber Elias, andere aber einer der alten Propheten auferstanden. Er sprach zu ihnen, ihr aber, was saget ihr, dass ich sei? Petrus aber antwortete und sprach, der Christus Gottes. Und er bedrohte sie und gebot ihnen, dies niemand zu sagen. Das Volk war in Erwartung. Jetzt wird etwas passieren. Und die Jünger hatten auch ihre Erwartungen. Sie hatten ihr Leben investiert in diesen Mann. Sie sind mit ihm mitgezogen. Sie haben schon mehrmals darüber überlegt, wer der Größte sein würde im Reich Gottes. Und jetzt kommt das Reich. Und bald werden wir an der Macht sein, nicht wahr? Und Petrus erkennt mit Gottes Hilfe, wer er wirklich ist. Du bist der Christus Gottes. Und er sagte, es sollte niemand sagen. Und sprach, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden, und den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und von ihnen und getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Und das muss eine Schlappe ins Gesicht gewesen sein. Alle ihre Erwartungen. Die anderen Synoptiker sagen uns, was Petrus' Reaktion war. Hier ist eigentlich eine stellvertretende Reaktion für die anderen. Petrus war einfach derjenige mit dem Mahlwerk. Nein, Herr, du bist zu lange in der Sonne gestanden. Pass auf, wie du redest. Der arme Thomas wird anfangen zu zweifeln wiederum, wenn du so redest. Herr, du kannst nicht reden von Tod und Verfolgung von der religiösen Behörde. Ich habe mein Boot investiert in deinen Dienst. Ich habe alles verlassen und dich dir nachgefolgt. Was gibt es denn hier in dieser Sache für mich? Und der Herr muss ihm sagen, geh hinter mir, sagte er. Du bist mir ein Ärgernis. Denn du beachtest das, was des Menschen ist und nicht das, was Gottes ist. Wenn jemand mir nachkommen will, oh Petrus, willst du kommen nach Jerusalem? Willst du kommen und sitzen zu meiner Rechten? Willst du in meinem Reich etwas sein? Petrus, Johannes, Cornelius, Ulla, Wolfgang, wollt ihr in dem Reich Gottes etwas sein? Dann verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Und wer irgend sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Das muss wirklich wie eine Niederlage geklungen haben. Petrus hat sicherlich erwartet, dass irgendwie Jesus durch seine großen Machttaten schließlich die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten, die religiöse Behörde des Volkes auf seine Seite ziehen würde. Dass endlich die Burschen in Machtstellungen, dass sie endlich ihnen das Licht aufgehen würde. Und Jesus sagt, nein, sie werden mich verwerfen. Gottes Programm, mich auf den Thron zu bringen, geht über das Kreuz. Und wenn du mir nachfolgen willst zum Thron, es gibt nur einen Weg. Der Weg der Verleugnung von selbst, des täglichen Verzicht auf Eigenwillen und Leben, das Verlieren, der Verlust des Lebens. Aber das heißt, sagt Petrus, oder denkt Petrus, ich muss mein Leben wegwerfen. Ja, für viele Leute, irdisch gesinnte Menschen, heißt Christentum, dein Leben wegwerfen. Nicht wahr? Ein bekannter Entomologe, das ist ein Wissenschaftler, der studiert Insekten, wenn du dir das vorstellen kannst, hat seine Arbeit gemacht über die Hausfliege und irgendeinen Aspekt von der Hausfliege. Und er gab seine Stelle an der Universität auf, um das Evangelium zu predigen. Und einer der Wissenschaftler an seinem Institut hat gesagt, aber Dr. Smith, bist du verrückt? Du gibst die Hausfliege auf für Gott? Er wirft sein Leben weg. Aber Geschwister, was ist Leben? Hier in dem Text Psyche. Die Summe unseres Lebens, könnte man sagen. Was ist dein Leben? Dein Leben ist Zeit, Energie, Talente, Hoffnungen, Ziele, Zuneigungen, Beziehungen. Wer bist du? Ja, ich bin Fred. Ja, aber bist du der Fred von vor 20 Jahren? Nein. Ich bin der gleiche Organismus. Aber ich bin nicht der gleiche Fred. Denn Leben ist dynamisch. Leben ist immer in Bewegung. Leben kannst du nicht retten, Leute. Denn Leben, Zeit, Energie, Fähigkeit ist wie Sand in deiner Hand. Und du verlierst es so oder so. Alles, was du bist, Zeit, Energie, Hoffnung, verbringst du, verwendest du. Du musst es verwenden. Du musst es einsetzen. Du kannst nichts anderes. Und wenn es total verwendet ist und alles ist weg, ist es verloren? Es kommt darauf an, wie du dein Leben eingesetzt hast. Denn es gibt zwei Welten. Und wenn du dein Leben eingesetzt hast für die Dinge dieser Welt, dann in deinem Versuch, dein Leben möglichst für dich zu erretten, hast du dein Leben investiert in Leben, in Existenz auf einem verdammten Planet. Wenn du aber dein Leben investiert in die Welt, die erst kommt, in unsere Welt, dann hast du dein Leben gerettet. Die Frage ist, wir verwenden alle unser Leben, aber für welche Welt? Der Weg des Kreuzes, ein vergottetes Leben, ein weggeworfenes Leben. Nein, so retten wir unser Leben. Wer sein Leben verliert um seinetwillen, um sein Evangeliums willen, der findet wahres Leben. Aber das ist irgendwie das gleiche Thema von gestern Abend. Und das wollen wir nicht so betonen heute Abend. Er zeigt ihnen die Notwendigkeit des Kreuzes. Aber Christus zeigt den Jüngern nicht nur das Kreuz. Er zeigt den Jüngern Gottes ganzes Programm für die Errichtung seines Reiches. Und der erste Schritt ist Verwerfen und Kreuz. Aber der Weg führt weiter. Er zeigt ihnen das Ziel ihres Lebens. Und vielleicht an diesem letzten Abend des Jahres 1989 wäre es gut, wenn wir nachdenken an das Ziel unseres Lebens. Wer irgend sich meiner schämt, Vers 26, und meine Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und in der des Vaters und der heiligen Engel, das Kommen des Herrn. Aber wie weiß ich wirklich, ob der Herr kommt? Wenn ich mein Leben führe im Hinblick auf ein Reich und ich bete, wie Christen gebetet haben jetzt bald 2000 Jahre, dein Reich komme, wie kann ich wirklich wissen, ob er kommt? Wie kann ich wirklich wissen, ob das Reich Gottes kommt? Vers 27, er zeigt einige Augenzeugen, eine kleine Vorschau von dem ewigen Reich. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche von denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Es geschah aber bei 8 Tagen nach diesen Worten, dass er Petrus, Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und indem er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders. Die Verklärung unseres Herrn. Und wir meinen, dass Vers 27 erklärt wird in Vers 28 und folgendes. Inwiefern werden etliche nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben? 3 von denen haben das Reich in der Person des verherrlichten Königs gesehen. Aber das bereitet Probleme für manche Schriftausleger. Sie sagen, das kann nicht richtig sein. Wie kann er davon reden, von etlichen, die nicht sterben werden, bis sie das Reich Gottes sehen, und bloß etwa 8 Tage später sehen sie das? Weißt du, wenn du redest von, einige werden nicht sterben bis dahin, redest du über eine ziemlich lange Zeit, nicht wahr? Wenn ich sage, wir werden vielleicht zu unserer Lebzeit eine Raumfahrt nach Mars erleben. Okay? Etliche von euch werden nicht sterben, bis wir Mars erreicht haben. Ich denke eher über eine Aufgabe, die eine ganze Generation umfassen könnte, oder? Wie kann es sein, dass es etliche stehen hier, die das Reich Gottes sehen, nicht sterben werden, bevor sie das Reich Gottes sehen? Wie kann er sowas sagen? Und es geschieht nach 8 Tage später. Seht ihr das Problem? Wie sieht man das Reich Gottes normalerweise? Durch Sterben. Und das ist der Weg. Auf einmal bist du beim Herrn, bei dem König. Und du erlebst das Reich Gottes. Denn dort, wo er ist, das ist der Regierungsstuhl des ganzen Universums. Aber hier sind Menschen, die das erleben, ohne zu sterben. 8 Tage später führt er 3 der Jünger auf einen hohen Berg. Und eben wie wir hier bei dem Bekenntnis des Apostel Petrus gesehen haben, was die Identität des Herrn ist und Gottes Programm für die Errichtung seines Königreiches, ebenso werden wir jetzt in diesem Abschnitt sehen wiederum die Identität Jesu und Gottes Programm für die Errichtung seines Königreiches, aber aus einer ganz anderen Welt. Von der Perspektive der anderen Welt. Während er betete, eine bewusste Verbindung zwischen 2 Welten, wurde er umgestaltet. Das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde weiß strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, welche Moses und Elias waren. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Das ist für mich faszinierend. Ich weiß nicht, wie es ist hier, aber in Österreich ist es immer noch so, dass das Volk von den Theologen beeindruckt ist. Wie sind die theologischen Fachleute? Und die theologischen Fachleute von diesen Tagen, die waren die Schriftgelehrten, die hohen Priester und die Pharisäer, die Ältesten des Volkes. Und wie kann es sein, dass diese bevollmächtigten Menschen Jesus verwerfen? Du fragst ihnen, wer ist Jesus? Und sie sagen, ein Betrüger, der Gott der Fliegengott, Beelzebub. Er ist ein Betrüger und ein Verführer. Leute, frage die Menschen auf dieser Erde, wer Jesus ist. Und die kennen das Gesetz, sie sind Gesetzgelehrten. Der Urteil der Fachleute auf dieser Welt. Aber dann sie hören den Urteil der Fachleute in der anderen Welt. Hier ist der Gesetzgeber selbst, Moses, in Herrlichkeit. Und Elia, der größte der Propheten, in Herrlichkeit. Und auf einmal, im Gegensatz zu dem, was die religiöse Behörde dieser Welt sagen, hören Petrus, Johannes und Jakobus, was die Persönlichkeiten des Jenseits, der Gesetzgeber und der Prophet, über diesen Mann sagen. Sie erschienen dort mit ihm in Herrlichkeit. Und wie haben sie seinen Tod am Kreuz beurteilt? War das eine Niederlage, wie Petrus auf dieser Welt gesehen hat? Nein, Herr, bitte, du bist... rede nicht so. Es sei fern, Herr. Ist es so tragisch? Von der Perspektive der anderen Welt, diese großen Personen der Jenseits reden von seinem Ausgang, von seinem Exodus, ist das griechische Wort, 3-mal im Neuen Testament. Wir haben schon 2-mal gelesen heute Abend. Petrus redete von seinem Abschied, 2. Petrus Kapitel 1, sein Exodus. Hebräerbrief. Die Rede ist von dem Auszug der Kinder Israels the Kinder Israels aus Ägypten. Das war der Exodus, das griechische Wort wiederum verwendet. Und hier, Jesus, Tod, als Exodus, als Reise, als Abschied, Ausgang aus dieser Welt. Sie reden von seinem Ausgang, der in Jerusalem erfüllt werden müsste. Oh, sieht Petrus langsam, wahrscheinlich erst später, als der Heilige Geist kam und er zurückdachte an diese Dinge. Ah, dämmerte es ihm. Diese Verwerfung, diese Kreuzigung, das ist ein Teil von Gottes prophetischem Plan. Das ist von Gott verordnet. Das ist ein Opfer, dürfen wir sagen, das erfüllt werden sollte. Ein Opfer. Mose könnte reden über Opfer. Denn bei dem Exodus war ein großes und wichtiges Opfer in der Israeliten, in der Geschichte der Israeliten. Das Opfer eines Passahlams. Das Opfer, das das Volk von der Macht, von der Sklaverei des Pharaos befreit hat. Wann ist es ihm klar geworden? War es erst in der anderen Welt, wo Mose gesehen hat, dass sein großes Opfer, wo er das Vorrecht hatte, irgendwie das zu überwachen oder Aufsicht zu haben über das große Opfer des Passe, über den Exodus aus Ägypten, dass es nur ein schwaches Vorbild war, auf ein viel größeres Opfer, das später erfüllt werden musste in Jerusalem. Oder Elia, er hat auch etwas mit einem Opfer zu tun. In einer Zeit des Abfalls, wo Israel fremden Göttern nachgelaufen ist und dem Baal-Kult angehangen ist. Sie haben gebetet, den Fruchtbarkeitsgott, den Sturmgott. Ich meine, es war irgendwie notwendig, nicht wahr? Du hast 10 Kinder daheim und 12 Kühe und einen Stier. Und du weißt nicht genau, wie das funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert bei dem Stier, dann hast du Probleme mit deinen, 12 Kinder. 10 Kinder und 12 Kühe. Vergiss das nicht. Und so, sie haben den sexuellen Vorgang vergöttet und angebetet und waren furchtbar versklavt in Fruchtbarkeitsvorstellungen, abhängig von Sturm, vom Regen, von Fruchtbarkeit für ihre Ernte. Nicht von Gott, sondern von einer verkehrten, verdrehten Vorstellung von Gott. Und wie wird Gott zeigen, wer der wirkliche Gott ist? Elia war der Opfernde, sozusagen. Elia hatte Aufsicht bei diesem Opfer. Wie willst du urteilen, wer der wirkliche Gott ist? Er ist derjenige, der antwortet mit Feuer aus dem Himmel und frisst das Opfer. Und wie willst du wissen, liebe Brüder, liebe Schwester, wie willst du wissen heute in unserer Welt, wer der wirkliche Gott ist? Wenn du den Gott der Bibel nicht anbetest, hast du irgendeinen Gott. Die Sekretärin läuft weg mit dem Chef, verlässt ihren Mann und 3 Kinder. Du möchtest sie zur Rede stellen, wie sie sowas tun kann. Und sie sagte, ich konnte es mir nicht helfen, die Liebe. Ja, Liebe. Und ihr Sextrieb ist ihr Gott. Der andere, seine Karriere, Materialismus ist sein Gott. Was ist höchste Instanz in deinem Leben? Wenn es nicht der Gott der Bibel ist, dann ist irgendein Gott auf dem Thron deines Lebens. Und wie wirst du wissen, welcher Gott der wahre Gott ist? Er ist der Gott, der antwortet aus dem Himmel mit Feuer bei einem Opfer. Sie besprachen seinen Ausgang. Aber irgendwie bleibt die Frage, inwiefern ist dieses Ereignis vor jetzt 2000 Jahren Bürger dafür, dass Jesus zurückkommt? Wie können das mit Sicherheit wissen? Für dieses Zeugnis müssen wir eine andere Stimme hören. Und nicht die Stimme von Mose und Elia. Eine andere. Petrus hatte auf dieser Erde bekannt: Du bist der Christus. Matthäus Evangelium, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt eine Stimme vom Himmel: Dieser ist mein geliebter Sohn. Ihn hören. Vers 23. Mose und Elia besprechen seinen Ausgang. Petrus aber und die mit ihm waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, welche bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elias eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Ja, das passiert manchmal in der Bibelstunde, weißt du, der eine schläft ein, gell? Die Bibelstunde. Und es geht weiter. Auf einmal wacht er auf, ein bisschen in Verlegenheit, und dann sagt er was. Und er weiß nicht, was er sagt. Herr, es ist gut, dass wir hier sind auf diesem Berg. Bleiben wir hier vielleicht. Bauen wir drei Hütten. Eine Hütte für dich, eine Hütte für Mose, eine Hütte für Elia. Wir können hier bleiben. Das ist wunderbar. Ein Gipfelerlebnis in unserem Leben hier oben auf dem Heiligen Berg. Bleiben wir hier, Herr. Er wusste nicht, was er sagte. Wieso? Oh, liebe Geschwister, was wäre gewesen, wenn der Christus in der Herrlichkeit geblieben wäre? Was wäre mit dir? Was wäre mit mir, wenn er dort bliebe? Und wie werden wir wissen, inwiefern ist dieses Erlebnis der Beweis dafür, dass Christus kommt in sein Reich? Wenn wir zurück in 2. Petrus Kapitel 1 lesen, sehen wir, dass Petrus den Zeitpunkt betont, als dieser Ausspruch aus dem Himmel kam: Siehe, mein geliebter Sohn. Vers 16, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesu Christi nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichtet in Farbe folgten. Wir waren Augenzeugen seiner Majestät, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Als das passierte, hat Gott Herrlichkeit und Ehre und Pracht ausgegossen auf unseren Herrn. Wieso? Wann passiert das überhaupt? Wenn wir wiederum in Lukas lesen, sehen wir, dass ein Gespräch gerade unterwegs war. Ein Gespräch über sein Exodus.
ein Gespräch über seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Und zweitens, diese Stimme geschah, als Mose und Elia von ihm schieden. Versetzen wir uns zurück für einen Moment in diese Szene. Hier ist Christus in der Herrlichkeit. Und in der Herrlichkeit mit ihm zwei mitverherrlichten Personen, verherrlicht in seiner Herrlichkeit. Und ihr Gesprächsthema ist ein bevorstehender Tod für dich und für mich am Kreuz. Und jetzt sind sie im Begriff, ihn zu verlassen. Und er ist im Begriff, vom Berg runterzusteigen. Er kommt aus der Herrlichkeit, sie kommen aus der Herrlichkeit, er verlässt die Herrlichkeit zu kommen in dieser Welt, und dann kommt die Stimme. Wieso? Hier ist Gott als Augenzeuge seines Sohnes, der redet von seinem bevorstehenden Tod in Jerusalem. Er befindet sich in der Herrlichkeit. Und in dem Moment, wo er die Herrlichkeit verlässt, um zu uns zu kommen und zur Sünde gemacht zu werden, bricht der Boden des Himmels unter dem Gewicht des Wohlgefallens des Vaters. Er kann sich nicht fassen. Es ist wie ein göttlicher Ausrutscher. Er kann sich nicht fassen. Siehe da! Da ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe und wie nie zuvor auf dieser Erde. Es war wie bei seiner Taufe identifiziert mit Sünden. Gott gießt Herrlichkeit und Ehre auf ihn. So überwältigt ist er von seinem Sohn. Jesus sagt es anders in Johannes Evangelium. Ein Vers, der mich mehr als einmal dazu geführt hat, dass meine Augen nicht trocken waren. Niemand nimmt mein Leben von mir. Ich lasse mein Leben freiwillig. Und daher liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse für die Schafe. Aber du sagst, der Vater hat ihn immer geliebt. Ja. Und ich liebe meine Frau. Aber wenn ich nach Hause komme und ich zeige meiner Frau Fahrkarten für zwei Fahrkarten nach, einem Urlaub in, wo?
Hawaii.
Na, das ist uninteressant. Gut. Ich komme nach Hause und ich zeige ihr die Urlaubspläne für eine Woche auf einem Insel. Und dann läuft sie mir entgegen und umarmt mich und sie sagte, oh Fred, ich liebe dich. Ich sage, aber Peggy, du hast mich immer geliebt. Das ist nichts Neues. Wieso sagt sie, Fred, ich liebe dich? Sie ist so begeistert von dem, was ich getan habe. Ich habe an sie gedacht. Und hier der Vater, überwältigt von dieser Tat des Sohnes, überwältigt davon, dass er kommen würde, zu sterben für uns, um seinen Willen zu tun. Daher liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse für die Schafe. Und der Vater zeigt, wie sehr er den Sohn liebt, indem er Ehre und Herrlichkeit auf ihn ausgießt. Ich möchte dich eine Frage stellen. Wenn er Jesus liebt so, hat diese Welt Jesus zum letzten Mal gesehen? Mit Spuck, Speichel auf seinem Angesicht, mit seinem Bart ausgerissen, mit seinen Händen und Füßen durchbohrt, ausgepeitscht und verhöhnt. hat diese Welt den Geliebten des Vaters zum letzten Mal gesehen? Oh, als er die Herrlichkeit verließ. Und das ist nur ein Berg, nördlich von Israel. Aber als er die Herrlichkeit verließ, lese ich, da er in Gleichgestalt Gottes war, er betrachtete seine Stellung nicht als Möglichkeit auszunutzen, um alles an sich zu reißen. Nein, er machte sich zu nichts. Indem er Knechtsgestalt annahm und kam herunter von der Herrlichkeit in diese Welt. Und das war nicht genug. Er erniedrigte sich als Mensch und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Daher hat Gott ihn hoch erhoben und einen Namen ihm verliehen, der über jeden Namen ist, im ganzen Universum. Ob das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugen vor diesem König und jeder Mund bekenne, dass er der Herr ist. Das ist die Gewährleistung dafür, dass diese Welt diesen König nicht zum letzten Mal gesehen hat. Er kommt zurück. Aber die Jünger sahen seine Herrlichkeit. Und sie hörten die Stimmen. Und sie erlebten es unmittelbar. Was können wir lernen von diesem Abschnitt über das Wesen des Königreiches? Es gibt drei Evangeliumsberichte, die uns von der Verklärung unseres Herrn erzählen. Wir haben Lukas gelesen. Das Sondergut von Lukas, Dinge, die Lukas erwähnt, die kein anderer Evangeliumsbericht erwähnt, sind hier in Rot geschrieben. Wenn der Sohn des Menschen kommt, sagt Lukas, wird er kommen in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel. In den anderen Evangelien ist die Rede nur von der Herrlichkeit des Vaters. Aber es geht um seine Herrlichkeit in Lukas' Evangelium. Und diese wenige werden nicht sterben, bis sie was gesehen haben. In Lukas, das Reich Gottes. Und in Lukas ist die Herrlichkeit des ewigen, die Herrlichkeit des Reiches Gottes uns vor Augen gemalt. Während er betet, sagt Lukas, als die Verbindung hergestellt ist, zwischen den zwei Welten wurde er umgestaltet. Seine Kleider, sein Angesicht glänzend. Und er erschien in Herrlichkeit. Mose und Elia erschienen mit ihm. Und nur Lukas sagt, in Herrlichkeit. Und nur Lukas sagt, was das Gesprächsthema war, sein Ausgang, sein Opfer, der in Jerusalem erfüllt werden sollte. Seine Jünger sahen seine Herrlichkeit und Mose und Elia mit ihm in Herrlichkeit. Das sagt nur Lukas. Und so Lukas möchte uns die Herrlichkeit des Reiches vor Augen führen. Und als er herunterkam vom Berg und diese Machttat tat an diese dämonbesessenen, eingeborenen Sohn eines Vaters, es sagte sich Volksmengen, erstaunten über seine herrliche Größe. Ein Wort nur zweimal im Neuen Testament. Seine Majestät. Hier in Lukas und in 2. Petrus Kapitel 1. Die Herrlichkeit des Herrn und die Herrlichkeit des Reiches Gottes ist uns vor Augen. Matthäus sagt, sie werden nicht sterben, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in sein Reich. Ein bisschen genauer, nicht nur das Reich Gottes, sondern das Kommen des Menschensohnes. Und seine Umgestaltung ist ganz anders geschildert. Du liest hier nicht von Herrlichkeit. Sein Gesicht leuchtete, sagte der Text, wie die Sonne. Und seine Kleider weiß wie das Licht. Und jetzt nicht Herrlichkeit, sondern eine lichte Wolke überschattete sie. Und was will er uns sagen? Hier ist die Rede von der Sonne der anderen Welt, von der Licht- und Energiequelle der anderen Welt. Irgendwie dort stehend an dem Berg, in der strahlenden Sonne des Nahostens, auf einmal die Achse der Welt kippt um. Auf einmal Mittelpunkt des Solarsystems wird verschoben. Und hier vor ihren Augen ist die Sonne der neuen Welt, die Lichtquelle der himmlischen Stadt, die Quelle der Energie, was Licht und Leben gibt in der anderen Welt. Und ich möchte dich ganz persönlich fragen, hast du das gesehen? Kennst du das in deinem Herzen? Die Quelle des Lichtes, die Energiequelle, das Zentrum des Solarsystems der anderen Welt ist Jesus. Markus hat eine andere Betonung. Sie werden nicht sterben, etliche von ihnen, bis sie das Reich Gottes in Macht gesehen haben. In Macht. Und er wurde umgestaltet, seine Kleider wurden sehr weiß, lesen wir. Wie kein Walker, wie sagt man das auf Deutsch heutzutage? Was ist ein Walker? Gibt es ein modernes Wort? Huh? Ein Reinigungsfachmann. Okay? Aber, oder Walker. Wie kein Walker, beachte das Wortlaut des Textes, wie kein Walker auf Erden sie weiß machen kann. Dynamis, Dynamai. Das ist das Wort Kraft. Dass die Macht des Reiches Gottes und kein Mensch auf dieser Erde hat die Macht, Kleider so weiß zu machen. Und wenn man weiterliest in der Geschichte, ist die Geschichte wiederum von der Austreibung des Dämons aus dem eingeborenen Sohn eines Vaters. Aber dieses Mal liest man etwas in Markus, was in Lukas und Matthäus nicht berichtigt ist. Das Gespräch zwischen dem Vater und Jesus. Wenn du etwas tun kannst, wenn du die Macht hast, etwas zu tun, das gleiche griechische Wort, dann bitte erbarme dich. Und Jesus sagt, dass wenn du tun kannst, das ist nicht an mich gerichtet. Ich kann. Es ist, wenn du tun kannst. Kannst du glauben? Denn dem Glaubenden ist alles möglich. Nichts ist dem Glaubenden möglich. Und hier sehen wir die Macht des ewigen Reiches. Die Lichtquelle, die Herrlichkeit und die Macht. Und jetzt möchte ich dich eine Frage stellen. Wir haben gestern geredet von Fortschreiten im Glauben, nicht wahr? Hast du an Gott gezweifelt gestern, als wir Vortrag gehabt haben? Hast du an dich gezweifelt gestern während unseres Vortrags, als wir den Weg des Fortschreitens beschrieben haben? Ganz ehrlich, hast du an dich gezweifelt? Ich habe Anlass dazu, und das ist meine Vergangenheit. En ik vraag me, wie wil dat zo werden? Dat deze tugenden gepaard samen, wie een gespann der Heiligkeit, Heiligung en Fortschreiten. Wie wird das in meinem Leben möglich sein? Was ist die Macht des ewigen Reiches? Die Macht, einen Menschen auf dieser Erde zu verändern. Wie geschieht das? Die Kraft, dass mein Leben, ja, vor Christus bin ich so, aber dass praktisch mein Leben weiß und rein wird, wie die Kleider unseres Herrn. Die Reinheit, die Heiligkeit, der Charakter Christi ist hier uns vor Augen. Und der Charakter, der Gott wohlgefällige Charakter eines Untertanen in diesem Reich. Es ist nicht schwierig für mich zu glauben, dass Jesus einmal kommen wird und ich werde ihm gleichen. Das ist nicht schwierig für mich. Das ist wahrscheinlich auch nicht schwierig für dich. Wir glauben, er kommt zurück und wenn wir ihn sehen, wir werden ihn gleichen. Weißt du, wo mein Problem ist? Am Montag. Weißt du, manche Sonntags in der Zusammenkunft der Gläubigen meine ich, naja, es geht voran. Aber Montag. Was ist die Macht des Reiches Gottes? Wie wirkt das sich in meinem Leben aus? Wie werde ich Schritt für Schritt umgestaltet? Können wir ein Vers lesen in 2. Korintherbrief? Kapitel 3. Es ist nur ein Wort geborgt aus der Verklärungsgeschichte hier. Ein paar Worte. Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir aber alle, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschaut, werden verwandelt, umgestaltet. Das ist die Verklärung eines Gläubigen. Umgestaltet. Nach demselben Bilde. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. In eurem Glauben die Tugend. In eurer Tugend, was? Du bist noch nicht? Die Enthaltsamkeit. In eurer Enthaltsamkeit, Ausharren. In Ausharren, Gottseligkeit. In der Gottseligkeit, Brüderliebe. In der Brüderliebe, Liebe. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit. Weißt du, was das heißt für mich? Wenn ich die Nabelschau betreibe, auf die Suche nach Heiligung, werde ich nur deprimiert. Besonders wegen der Fassung meiner Nabel. Wenn ich versuche, Berg Sinai zu erklettern, auf die Suche nach Heiligung, werde ich verzweifelt. Das ist nicht der Ort. Aber angezogen, Entschuldigung, ich möchte mich nicht immer wiederholen, von seiner Herrlichkeit und Tugend, von weißen Kleidern. Hast du das je? Wir haben es gesehen mit ihren menschlichen Augen auf dem Berg. Aber später haben sie schreiben können. Leute. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater Und sie meinte nicht Herrlichkeit auf einem Berg, sondern voller Gnade und Wahrheit. Eines Tages, der Johannes hatte seinen Kopf auf der Brust unseres Herrn. Vielleicht waren sie zu Tisch. Oder vielleicht es war nachher in Erinnerungen an solche Momente. Aber eines Tages dämmerte es ihm. Ich habe ihn angetastet. Mit meinen Händen. Ich habe sein Wort gehört. Mit meinen Augen habe ich es ihm gesagt. Das ist das Wort des Lebens. Wir haben seine Herrlichkeit angesehen. Und er ist der Eingeborene vom Vater. Und niemand hat den Vater jemals gesehen. Und der Sohn im Schoße des Vaters, er hat ihn kundgemacht. Herrliche Kleider. Und die Kraft eines reinen Lebens auf dieser Erde. Die Kraftquelle, Licht und Leben und Orientierung der Sonne des Königs. Der König des Königreiches. Und nicht erst in der Sterbenden. Sondern jetzt. Möchtest du fortschreiten auf dem Weg zu dem ewigen Reich? Dann mit aufgedecktem Angesicht. Der Heilige Geist muss dir helfen. Aber er ist willig. Das ist gewaltig. Er will uns helfen. Es gab einen bekannten Zeichner in den USA, heißt Norman Rockwell, ist mein Lieblingszeichner. Ich nenne ihn Künstler, die Künstler nennen ihn Zeichner. Aber er verknallte sich in einer Folkhochschullehrerin, sie war 60 Jahre alt oder so, er war etwa 75, in New Hampshire. Und sie... Und Rockwell ist ein sehr bekannter Mann in Amerika, aber da sein Kunst so amerikanisch ist, ist nicht sehr bekannt außerhalb. Und sie redeten an der Volkshochschule über amerikanische Literatur. Und er war natürlich im Unterricht, da er diese Lehrerin kennenlernen wollte. Und sie redeten gerade über ein Gedicht von Robert Frost. Und sie haben gestritten ein bisschen über... was Frost meinte mit einem gewissen Stanzel. Und Rockwell sagt, wollt ihr wirklich wissen? Komm mit. Er ging zum Büro der Schule, hat gewählt ein Telefonnummer, dann sagt er, guten Tag, Robert, it's Norm. Er hatte ihn am Telefon. Er war einer seiner besten Freunde. Robert, sag uns mal, was hast du gemeint bei dieser Stanze, bei diesem Satz in deinem Gedicht, the road that forks. Und dann mit dem Hörer hat er Robert Frost erklären lassen, was er meinte. Geschwister, der Schreiber dieses Buches ist unser Lehrer. Er ist der Heilige Geist. Er ist der Herr. Und er ist mehr als willig, uns frei zu machen. Er ist mehr als willig, aufgrund des neuen Bundes unser Leben zu verändern, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er ist mehr als willig, uns diesen Herrn zu zeigen, seine Herrlichkeit. Aber wiederum, Geschwister, du hast deinen Beitrag zu leisten. Suche mich, und ihr werdet mich finden, sagt der Herr. Es gibt immer zwei Seiten im Christentum. Gottes Seite und meine Seite. Und so möchte Gott, mein Leben verändern. So möchte Gott dein Leben verändern. So möchte Gott uns vorbereiten auf den Eingang in das ewige Reich. Aber nur ein kleiner Abstecher, und das ist eigentlich das Letzte. Was haben Sie da gesehen? Sie haben den König gesehen und zwei Männer mit ihm. Oh, sie konnten reden von Exodus. Sie konnten das sagen. Exodus, zuerst einmal, Mose hat ein Exodus erlebt aus Ägypten. Aber ein zweites Exodus war ganz interessant. Weißt du, kein Mensch hat ihn begraben. Er war jetzt der Einzige, von dem ich weiß, der von dem Herrn ganz persönlich begraben wurde. Außerhalb Israels. Und jetzt steht er auf israelischem Boden. Und er lebte Jahrhunderte vor einem Kollegen namens Elia. Und wenn du redest von Ausgang, Exodus, der Mann kann wirklich davon reden. Denn wie ist er in das ewige Reich gekommen? Ha? Er ist entrückt worden. Wie kommst du in das ewige Reich? Es gibt zwei Möglichkeiten. Durch den leiblichen Tod oder durch eine Entrückung. Und hier sind Menschen, die lebten Jahrhunderte auseinander und jetzt sind sie Zeitgenossen. Auf einem Ort. Verherrlicht, erkennbar im Reich Gottes. So hier ist der Herr auf einem Berg, der König des Reiches, und mit ihm auf dem Berg Menschen, die regieren sozusagen mit ihm. Die Gestorbene und Auferweckte und die Entrückte. Und da die Zeugen seiner Herrlichkeit, die hier seine Herrlichkeit anschauen. Und dann am Fuße des Berges, aus der Ferne eine sehr große Schar von Nutznießer des Segens des Königreiches. So wird es sein, Geschwister. Eines Tages. Wir werden mit ihm regieren. Die Entschlafenen in Christus werden da sein. Und diejenigen, die lebend entrückt werden, sie werden da sein. Und sie werden regieren. Und es werden an dem Mittelpunkt der Erde, das ist die jüdische Nation, und der Genuss der Segnungen des Reiches breiten sich aus auf der ganzen Erde. Eine kleine Vorschau von dem Reich Gottes. Beachte, dass das Kommen des Reiches Gottes zusammenhängt mit dem Kommen unseres Herrn in Macht und in Herrlichkeit.